Antifa-Prozess in Budapest. 8 Jahre Haft für Simeon T. Showdown im Landtag. Björn Höcke fordert heute Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt heraus. Doch kurz zuvor gibt es verstörende Bilder. Und Neues aus den Epstein-Akten. Jetzt kommen die geheimen Impfpläne ans Licht. Und mittendrin steckt die größte Bank der USA. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zum Schwerpunkt kommen, erst einmal wichtige Meldungen vom heutigen Mittwoch. 2 Tage nach einem Angriff in einer Regionalbahn bei Kaiserslautern ist ein 36-jähriger Schaffner an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Nach bisherigen Berichten wurde der Mann während einer Fahrscheinkontrolle attackiert. Der Tatverdächtige soll griechischer Staatsbürger sein. Weitere Angaben, etwa zum Aufenthaltsstatus oder weiteren Beteiligten, machte die Polizei auch auf Nachfrage nicht. Auch Bahnchefin Evelyn Paller äußerte sich in einer ersten Stellungnahme nicht zur Person des mutmaßlichen Täters. Sie stellte jedoch klar, die Tat sei kein Einzelfall. Es komme, so Paller, immer wieder zu solchen Gewaltausbrüchen. Politik und Gesellschaft müssten in dieser Frage Antworten geben. Gewalt im öffentlichen Nahverkehr und in den Regionalbahnen. Tatsächlich gibt es immer mehr derartige Fälle. Haben die Deutschen Angst, selbst Opfer zu werden? Auf 1 Reporter Roy Grassmann hat sich umgehört.
Ich denke, es ist echt unsicher, weil man sollte schon aufpassen, wo man einsteigt, wenn so dubiose Fahrgäste drin sind. Deutschland sollte schon aufpassen, wer reingelassen wird.
Ja, soweit fühle ich mich schon sicher. Also ja, passieren tut ja immer mal was.
Es sind eben jede Menge Freaks im Zug immer. Also wenn ich sowas erlebe, dann steige ich am nächsten Ding aus und gehe in den nächsten Waggon. Ja.
Richtig sicher fühlt man sich nicht mehr so. Manchmal wird man ja schon angepöbelt auch.
Gefährliche Menschen gibt's überall. Also leider kann man das nicht ganz verhindern. Und ich persönlich habe auch tatsächlich schon eine App von der Bundespolizei.
In Budapest ist am Dienstag der Prozess gegen Simeon T. zu Ende gegangen. Der Linksradikale, der sich Maja T. nennt, wurde zu 8 Jahren Haft verurteilt, die er möglicherweise in Deutschland verbüßen kann. Am Vormittag hielten Anklage und Verteidigung ihre Plädoyers. Der Anwalt von Simeon T. hatte dabei Freispruch gefordert. Mit dabei war auch Jan Meinka, der Chefredakteur der Budapester Zeitung. Gegenüber auf 1 schildert er die Stimmung im Gericht.
Kurz vor der Pause hat hier der die Meier was Langes vorgelesen, 4 Seiten, ganz weinerliche Geschichte. Also da denkt man, man hat es irgendwie mit einem anderen Menschen zu tun und nicht mit einem, der wie auch immer in dieser Gruppe Menschen fast umgebracht hat, ne? Es hat da irgendwas gesprochen, von wegen Menschen brauchen Sonnenschein und er ist eine Blume, die verwelkt. Ja, Stimmung, es ist ja Ruhe befohlen, da gibt es gar keine Stimmung. Man hört diszipliniert zu. Wobei diesmal zum ersten Mal, als der Angeklagte den Saal betreten hat, gab es Applaus. Und nach seinem komischen Plädoyer gab es so richtig sogar fast so Standing Ovation, also so überwiegend Deutsche. Also ungarische Töne habe ich hier weder gehört. Kaum gehört, das überwiegend Deutsche. Und auf der ungarischen Seite sind überwiegend, also da auch bei den Presseleuten, da sitzen auch dann einige aus dem Umfeld der Geschädigten, sagen wir es mal so. Und da hört man dann doch schon mal ein Murren. Also als die zum Beispiel da applaudiert haben, gab es da Buhrufe hinter mir von den Leuten, die da eher so mit den Opfern verbunden sind.
Mehr zum Thema erfahren Sie morgen in den Nachrichten auf 1. In Bayern sind im vergangenen Jahr mehr Abschiebungen gescheitert, als tatsächlich vollzogen wurden. Das erklärte das bayerische Innenministerium auf Anfrage von auf 1. Demnach konnten im Vorjahr über 3.700 geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Dem stehen rund 3.600 erfolgreiche Rückführungen gegenüber. Zwar können Abschiebungen aus unterschiedlichen Gründen abgebrochen werden, etwa wegen medizinischer Bedenken oder laufender Rechtsmittel. Die Antwort des Ministeriums zeigt jedoch ein klares Muster. Der häufigste Grund ist laut Behörde der, Zitat, unbekannte Aufenthalt der betroffenen Person. In jedem zweiten Fall war der Ausreisepflichtige schlicht nicht anzutreffen. Dabei handelt es sich nicht um ein ausschließlich bayerisches Problem. Wie unter anderem die Bild-Zeitung berichtet, melden auch Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Niedersachsen ein ähnliches Verhältnis zwischen gescheiterten und erfolgreichen Maßnahmen. Auf 1 hat entsprechende Zahlen bei allen Bundesländern abgefragt. Von den übrigen Innenministerien erhielten wir bis Redaktionsschluss keine Antwort. Hochspannung im Thüringer Landtag. Seit 14 Uhr beriet das Parlament über einen Misstrauensantrag gegen Ministerpräsident Mario Vogt. Auslöser war der Entzug seines Doktortitels durch die Universität Chemnitz. Die eigentliche politische Brisanz lag jedoch in 2 Zeilen des Antrags. Als Nachfolger wurde der AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke vorgeschlagen. Damit wurde der Misstrauensantrag zugleich zur offenen Kampfansage gegen die etablierten Parteien Thüringens und auch gegen das mitregierende BSW. In der Debatte sagte Björn Höcke:
Natürlich heißt es jetzt aus Ihren Reihen gleich, dies sei ein chancenloses Unterfangen und ein Kandidat Höcke würde hier nicht die Mehrheit der Stimmen bekommen. Ja, sehr geehrte Kollegen, das mag ja sein. Die Stimmung hier im Hohen Haus ist eine andere als die Stimmung draußen im Freistaat Thüringen. Aber diese Abstimmung wird einmal mehr deutlich machen, wer wo steht. Und Sie, sehr geehrte Kollegen vom BSW, sind unter anderem mit dem Wahlversprechen angetreten und sind hier von über 15% der Thüringer gewählt worden, diesen dysfunktionalen Parteienstaat zu reformieren, gründlich zu reformieren und die Demokratie in Thüringen und Deutschland wieder zu beleben. Dieses Wahlversprechen, dieses zentrale Wahlversprechen des BSW haben Sie gebrochen. Heute haben wir 2 Optionen. Die erste Option bedeutet: Augen zu und durch und einfach ein großes Weiter-so. Oder die zweite Option: Wir finden gemeinsam den Mut zu einem Aufbruch.
Wenig überraschend blieb der CDU-Politiker Vogt im Amt. CDU, SPD und BSW rückten zusammen, gemeinsam mit der Linkspartei. Der Misstrauensantrag scheiterte deutlich. Wie Björn Höcke die Abstimmung bewertet und welches politische Signal der Antrag aus seiner Sicht sendet, sehen Sie morgen in den Nachrichten auf 1. In Thüringen setzte die AfD die CDU unter Druck. In Sachsen zeigte sich zeitgleich ein anderes Bild und sorgte für andere Schlagzeilen. Am Vormittag wurde der AfD-Abgeordnete Jörg Dorner aus dem Plenarsaal abgeführt, vor laufenden Kameras. Unmittelbar zuvor hatte der Landtag gegen die Stimmen der AfD Dorners Immunität aufgehoben. Auch dieser Vorgang gilt als bemerkenswert, denn veröffentlicht wurde lediglich eine stark geschwärzte Fassung des Antrags des Immunitätsausschusses. So entstand der Eindruck einer Festnahme. Genau dieses Bild wurde kurz darauf auch von Mainstream-Medien verbreitet, darunter Bild, die Sächsische Zeitung und der Mitteldeutsche Rundfunk. Tatsächlich enthält der Antrag, der auf 1 vorliegt, jedoch lediglich die Genehmigung zur Durchsuchung von Dorners Büro. Hintergrund sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft mutmaßliche Verstöße gegen Russland-Sanktionen. Inzwischen widerspricht die Landtagsverwaltung Darstellungen, der Abgeordnete sei festgesetzt worden. Ein Sprecher erklärte gegenüber unserer Redaktion: Herr Dorner wurde lediglich gebeten, am Rande der Plenarsitzung für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. Warum Beamte dennoch den Plenarsaal betreten konnten, bleibt jedoch unklar. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens, der seit fast 20 Jahren aus Parlamenten berichtet, bezeichnete das Vorgehen als vermutlich beispiellos. Wörtlich sagte er: Einen Abgeordneten ohne Haftbefehl aus dem Plenarsaal abzuführen, ist eine politische Botschaft. Sie lautet: Die Diktatur verliert ihre letzten Hemmungen. Auch die AfD-Fraktion äußerte den Verdacht politischer Motive. Gegenüber auf 1 erklärte ein Sprecher, die Vorwürfe gegen Dornau seien seit langem bekannt. Der Abgeordnete habe jedoch keine Möglichkeit erhalten, sich vor dem Immunitätsausschuss zu äußern. Insofern liegt der Verdacht einer auf mediale Verwertung zugeschnittenen Inszenierung nahe. Wenn Sie weiterhin unabhängige Berichterstattung politisch brisanter Vorgänge wünschen, braucht es freien Journalismus, abseits politischer und finanzieller Abhängigkeit. Auf 1 liefert genau das. Doch unsere Arbeit ist nur durch Ihre Unterstützung möglich. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Wer als Deutscher im Ausland ein Kind zur Welt bringt, der muss dem Staat darüber Auskunft erteilen. Soweit so verständlich. Doch wer das entsprechende Formular ausfüllen will, dem könnten sich einige Fragen aufdrängen. So muss man den Behörden etwa mitteilen, welches Geschlecht die Kindesmutter habe. Falls Sie auf dem Gender-Karussell die Orientierung verloren haben sollten, hilft der Staat Ihnen gerne weiter. Die Mutter sei das Elternteil, das, Zitat, das Kind geboren hat. Zur Auswahl stehen die Optionen weiblich, männlich, divers oder keine Angabe. Für den Vater sind die Geschlechtsidentitäten ebenso vielfältig. Beobachter meinen, für eine Antwort, die sich schon aus der Frage ergibt, ist das ganz schön viel Papier. Jahrzehntelange Planung für massiven finanziellen Gewinn durch die Covid-Spritzen. Geplant von Milliardär Bill Gates, der US-Großbank JP Morgan und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Das geht aus den nun veröffentlichten Epstein-Files hervor. Von einer bereits 20-jährigen Finanzarchitektur berichtet Maha-Mitglied Seiya G. auf X. Konkret habe Jeffrey Epstein bereits 2011 an die einflussreiche JP Morgan-Führungskraft Mary A. Dose geschrieben. Zitat: Wir sollten für eine Offshore-Niederlassung bereit sein, insbesondere für Impfstoffe. Dabei sei es Epstein darum gegangen, unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit, so wörtlich, Gewinne zu erwirtschaften. 2017, also 3 Jahre vor der Pandemie, sei dann noch ein Spendenfonds für Pandemien geplant worden. Diese Pläne besprach Gates-Berater und Biotech-Unternehmer Boris Nikolic mit Gates und Epstein. Konkret ging es dabei um Gelder, die im Falle einer Pandemie automatisch ausbezahlt werden. Kurz darauf habe die Weltbank ihre ersten Pandemie-Katastrophenanleihen in Verkehr gebracht. Das Covid-Virus wurde dabei bereits ausdrücklich genannt. Noch lange vor Ausbruch der Pandemie. Aufdecker Seiya G. schreibt wörtlich: Alles war vor Covid-19 betriebsbereit. Die Frage ist nicht, ob Sie eine Pandemie geplant haben. Die Frage ist, welche Schutzmechanismen gab es, um zu verhindern, dass Sie davon profitierten. Vor der Fehldiagnose Krebs warnte jetzt sogar das Deutsche Ärzteblatt. Wörtlich heißt es im Artikel Krebs-Screenings – Zeit für ein Umdenken vom Januar: falsch positive Ergebnisse, Überdiagnosen und geringe Teilnahmeraten. Die Kritik an etablierten Krebsfrüherkennungsprogrammen lässt nicht nach. Etwa verringere das Brustkrebs-Screening nicht die Sterblichkeit und Informationsbroschüren seien irreführend, so das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Vor Jahren habe selbst der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach wörtlich gesagt, alle neuen Erkenntnisse sprechen eher gegen das Brustkrebs-Screening. Es sei Zeit für eine Neubewertung. Die Ergebnisse des Ärzteblatts spiegeln auch aktuelle Ereignisse wider. Zuletzt kam es etwa in Bremen zu 34 Fehldiagnosen von Brustkrebs. Die Befunde seien falsch interpretiert worden. Dutzende gesunde Frauen erhielten Chemotherapien mit heftigen Nebenwirkungen und Langzeitfolgen. Und auch im österreichischen Linz erhielt kürzlich eine junge Frau die Fehldiagnose Brustkrebs. Ihr wurde sogar die Gebärmutter entfernt. Sie kann nie wieder Kinder bekommen. Nach Österreich und Frankreich hat nun auch Spanien ein Social-Media-Verbot für Jugendliche angekündigt. Ministerpräsident Pedro Sanchez erklärte, der Zugang zu Plattformen wie Instagram oder TikTok solle für unter 16-Jährige künftig untersagt werden. Begründet wird der Vorstoß mit dem Schutz Minderjähriger vor Pornografie. Gewalt, Manipulation und Sucht. Zusätzlich stellte Sanchez eine strafrechtliche Haftung von Plattformbetreibern in Aussicht, sollten illegale oder hasserfüllte Inhalte nicht konsequent entfernt werden. Doch kaum kündigen immer mehr Staaten nationale Maßnahmen an, meldet sich auch Brüssel zu Wort. Die EU-Kommission sieht sich selbst für die Durchsetzung zuständig und warnt vor nationalen Alleingängen. Ein Sprecher der Kommission verwies am Dienstag auf den Digital Services Act, der bereits besondere Schutzpflichten für Minderjährige vorsehe. Doch Kritiker sehen in den europaweiten Vorstößen für Social-Media-Verbote einen weiteren Schritt hin zu zentral gesteuerten Zugangskontrollen im Netz. Der Sohn des früheren libyschen Revolutionsführers Muammar al-Gaddafi, Saif al-Islam al-Gaddafi, ist tot. Das bestätigten mehrere Verwandte und Vertraute. Der 53-Jährige wurde offenbar ermordet. Zu den genauen Umständen seines Todes wurden aus seinem Umfeld jedoch teilweise widersprüchliche Angaben veröffentlicht. Saif al-Islam al-Gaddafi hatte in den vergangenen Jahren versucht, erneut politischen Einfluss in Libyen zu gewinnen. Er plante eine Kandidatur für das Präsidentenamt. Entsprechende Wahlen kamen jedoch nie zustande. Unterstützt wurde Gaddafi zeitweise vom damaligen Chef der russischen Wagner-Miliz, Jewgeni Prigoschin, noch vor dessen gescheitertem Putschversuch im Frühjahr 2023. Welche Rolle Saif al-Islam zuletzt innerhalb der rivalisierenden Machtgruppen Libyens spielte, bleibt unklar. Und wir kommen zur Wirtschaft am Mittwoch. Dieses Mal mit dem Ökonomen Thomas Bachheimer zu den aktuellen Schwankungen des Goldpreises. Einen schönen guten Tag, Herr Bachheimer. Grüß Gott. Herr Bachheimer, was steckt Ihrer Einschätzung nach wirklich hinter diesem Kurssturz? Und konnte man ein solches Ereignis im Vorfeld bereits erkennen?
Ja, was wir gesehen haben am Freitag, das war ja kein Markt, sondern das war eine sogenannte Operation. War kein natürlicher Abverkauf, man hat ja keine Panik unter den Edelmetallanlegern verspüren können, sondern es war in Wirklichkeit nichts anderes wie ein koordiniertes Entlastungsmanöver für das Fiat-System. Man musste das Dollarsystem einmal mehr retten, weil man eben gesehen hat, es gab extreme Volumenszuspitzungen, man hat die Margin verändert, also die Margin-Sätze, das heißt, das, was man hinterlegen muss, um einen Silber- oder Goldkontrakt zu handeln, das hat man wirklich extrem in die Höhe geschoben und es hat bei den Makrodaten keine Vorwarnungen gegeben. Im Gegenteil, es war ja so, als wenn das Gold und Silber weiter eben ansteigen müsste. Und das ganz Besondere daran war, dass im physischen Markt hat es am Montag keine Anschlussverkäufe gegeben. Das heißt, ich stelle jetzt einmal eine gewagte These auf, Gold war im Begriff, ein Kippsignal zum Fiat-System, also US-Dollar und Euro, dass die jetzt dann langsam untergehen, abzugeben und ein neues Allzeit-High verbunden mit Verschuldungsquoten, die wir alle kennen, BRICS-Gerüchten und Vertrauensverlust, der insgesamt im Westen eben da ist, das wäre zu toxisch gewesen, vor allem auch für die Anleihen, weil wir vor dem Hintergrund, man muss diesen Goldabverkauf auch sehen, Hintergrund Anleihen, weil die wären ja auch unglaubwürdig und die ganzen politischen Erzählungen wären halt dann gestorben, kurz gesagt. Man hat Gold nicht verkauft, weil man es nicht will, sondern man hat Gold auf Papier verkauft, weil jemand es eben zu sehr wollte und man durfte den Preis eben nicht steigen lassen.
Aber wer kann jetzt überhaupt so große Mengen an Gold oder auch Silber kaufen oder eben verkaufen, dass die Preise innerhalb weniger Stunden derart massiv dann trotzdem einbrechen?
Ja, das machen wir jetzt, da nähern wir uns im Ausschließungsverfahren an. Also die Privatanleger kennen das einmal nicht. Die Family Offices, die Funds und die Trusts können das auch nicht. Zentralbanken könnten es machen, es aber nicht, weil die kaufen und verkaufen sehr leise. Das erfährt man dann immer erst viel später. Und der Markt, wie man so schön sagt, ist es schon gar nicht. Gern hat man, wenn man was verstaatlicht und man will ja mittlerweile im EU-Raum, aber auch in Amerika, ja alles in die Hände der Politik treiben, sagt man dann immer Marktversagen als Ausrede. Aber der Markt kann das nicht. Also solche Volumina können ja eigentlich nur von Institutionen bewegt werden, die unbegrenzt Kredit haben, die Margin-Ausschließungen haben, Ausnahmen haben. Das heißt, die müssen nicht diese hohen Margin-Leistungen erbringen, um einen Kontrakt eben zu verkaufen, und die keine Lieferabsicht besitzen. Also wir sprechen jetzt von den Bullion-Banken und von den ganzen anderen Wall Street-Lausern, die sich auf den Weltmärkten herumtreiben, im Geheiß der Politik. Es sind dieselben Institute, die seit Jahrzehnten den Goldpreis quasi betreuen, oder ihr eigentlich schon ableben, dadurch eben verlängern, dass man halt Gold- und Silberpreise immer wieder betreut. Und die machen das nicht aus Bosheit, sondern die machen das, weil ein explodierender Goldpreis, so wie wir es in den letzten 6 Monaten gesehen haben, zeigt, Fiat-Geld ist am Ende, sie werden auch am Ende. Die Politik sagt ihnen, jetzt hat's es einmal ordentlich ein, und das ist eben am Freitag passiert. Aber wie gesagt, wir sind jetzt, während wir sprechen, Gold- und Silberpreisen auf dem Niveau vom letzten Dienstag. Das heißt, der Rücksetzer, ja, er war zwar gigantisch, aber die Anstiege waren halt auch gigantisch.
Der Kurseinbruch bei den Edelmetallen fand ja an der Chicagoer Terminbörse COMEX statt, wo Metalle vor allem in Papierform gehandelt werden. Können Sie unseren Zusehern bitte kurz erklären, wie dieser sogenannte Papierhandel genau funktioniert? Und waren es in diesem Fall tatsächlich nur Verkäufe auf dem Papier, die diesen Crash ausgelöst haben?
Ja, wie gesagt, also die Anschlusskäufe an physischen Märkten waren halt nicht so groß, dass man das am Montag oder Dienstag bemerken hätte können. Ich war selber an Derivatenbörsen, ich war eingetragenes Mitglied an der Eurex in Frankfurt, und das in 90er Jahren und Nullerjahren. Und ich weiß, wie man das macht und wie man das spielt und wer dann die ganz großen Dinge spielen kann, während die normalen Institutionen ja strengstens überwacht sind, sind die Big Player dann plötzlich einmal dann da sind mit Verkaufsaufträgen, wo man sagt, das ist das halbe der Welt GDP, aber die werden eben nicht überwacht. Und dort, es wird an der COMEX zum Beispiel werden gehandelt Futures, Optionen, Swaps und synthetische Derivate. Und das sind alles Instrumente, die können, die bewirken, dass ich zum Beispiel etwas verkaufe, was ich nicht besitze, um es ganz kurz für Laien auszudrücken. Und wenn ich das um 100 verkaufe und ich kaufe es um 90 zurück, mache ich sogar einen Gewinn. Das müssen diese Institutionen gar nicht machen. Die müssen nur schauen, dass die Edelmetallpreise halt ziemlich am Boden bleiben. Und dann nutzen sie halt gewisse Fenster oder Slots, um eben das zu tun. Noch bemerkenswert bei der COMEX ist, und da bin ich jetzt sehr konservativ, für jede Unze Gold und Silber, was die da vorrätig haben in Chicago oder in den Lagerstätten für Chicago, gibt es 50 bis 100 Papieransprüche, und ich sage es noch einmal, das ist konservativ, und nach den Tagen und Wochen und Monaten ist es noch viel mehr. Also dieser Crash, das weiß man jetzt schon, war ein reiner Papierreset, um eben die offenen Short-Positionen von gewissen Bankinstitutionen eben zu retten. Short heißt eben, ich habe was verkauft, was ich nicht habe, und möchte es billiger eben zurückkaufen. Aber das physische Gold hat eben, wie gesagt, den Besitzer nicht gewechselt. Es wurde kein einziger Tresor wirklich leer geräumt, aber Millionen von Kontrakten haben eine Preisrealität simuliert, so wie wir wirklich ja nur mehr in Simulationen leben, wenn man sich das Finanzumfeld, aber auch das Politikumfeld anschaut. Und das ist vergleichbar, was da am Freitag passiert ist, ist vergleichbar mit, wenn man den Meeresspiegel senken würde, indem man einfach die Landkarte neu zeichnet. Also man zäumt das Ganze von hinten auf, hat keinen Sinn, und die Realität wird sich ihren Bann brechen, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber.
Und wer ein Interesse daran haben könnte, den Goldpreis zu manipulieren, das sehen Sie im gesamten Interview mit Thomas Bachheimer unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.